Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesu Christo. Amen. Wir hören als Predigttext den Text, der von der Kirche für den Sonntag Judica als Predigttext vorgesehen ist, aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefes, die Verse 12 bis 14. Deshalb auch Jesus litt er außerhalb des Tores, damit er durch sein Blut das Volk heilige. Also lasst uns hinausgehen zu ihm nach draußen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die künftige suchen wir. Herr, tue meine Lippen auf, dass sie deinen Ruhm verkündigen. Herr Jesu Christe, ich kann es nicht, tu du's für mich. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin gebeten worden, noch ein Wort zu meiner Person zu sagen. Ich tue das eigentlich nicht so gerne, denn eigentlich soll ich ja jetzt nicht reden, sondern er, von dem jetzt schon so viel die Rede war im Gottesdienst, Jesus Christus soll reden durch den Mund des Predigers. Und sein Wort soll da erschallen. Aber lassen Sie mich dann trotzdem ein Wort sagen zu meiner Person. Wurde schon gesagt, ich bin Pfarrer der Selbstständig-Evangelisch-Lutherischen Kirche. Seit 2 Jahren bin ich nicht mehr im Gemeindedienst, da in der Tätigkeit im Ruhestand, leite aber weiter eine lutherische Rundfunkmission. Das heißt, eigentlich müsste man heute sagen, Medienmission, die Lutherische Stunde, die älteste christliche Medienmission ist, seit 1930 von Amerika ausgegangen und inzwischen auf allen Kontinenten Lutheran Hours, wie das Neuhochdeutsch heißt, hat, immer im jeweiligen Sprachraum, dann in der Landessprache Radiosendungen bringt, aber inzwischen sind wir auch im Internet und machen wir auch Videoarbeit und Schrifttum und vor allem auch bin ich unterwegs in Gemeinden mit Seminaren zur Zurüstung von Gemeinden zum evangelistischen Dienst und auch mit Evangelisation. So also kurz zu dieser Tätigkeit. Dann, ich bin verheiratet, habe einen Sohn, der ist Kunsthistoriker und wir haben dann immer sehr interessante Gespräche. Er sieht nicht alles so wie ich, aber das ist eben so auch zwischen Eltern und Kindern und dann macht es die Sache so richtig dann auch lebendig. So, ist gut so? Nun zu unserem Text aber und zu unserem eigentlichen Anliegen. Ich habe mal gelernt, wenn man Predigt macht, dann sollte man nach Möglichkeit die Predigt gliedern. 3 Punkte, das ist so fast eine Ideologie bei Kirchens, wie wenn das in der Bibel stünde, wo es allerdings nicht drin steht, dass man das so machen soll. Aber es soll den Predigthörern erleichtern, die Sache zu verstehen und im Kopf zu behalten. 3 Punkte. Und da sitzt man dann in der Predigtvorbereitung manchmal, kaut am Bleistift früher oder spielt mit der Maus heute und überlegt krampfhaft, was kannst du da bringen an Unterpunkten. Das Wunderbare ist, dass unser heutiger Text diese Arbeit selber leistet. Man kann ihn in diese 3 Gedankenschritte gliedern. Der 1. Gedankenschritt, Jesus Christus leidet draußen vor dem Tor. Der 2. Schritt, wir werden aufgefordert, dorthin zu gehen, zu ihm. Und das 3., wir haben hier keine bleibende Stadt. Draußen vor dem Tor in Oberzhausen, so viel ich mitgekriegt habe, bei Spaziergängen gestern und vorgestern, gibt es keine Stadttore mehr. Das ist in der Regel so in Städten in Deutschland. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier früher einmal ein Stadttor gegeben hat. Aber trotzdem wissen wir, was damit anzufangen, mit drinnen und draußen. Denn schließlich haben wir ja alle solide gebaute Häuser, Wohnungen und kennen alle eine Haustür. Und diese Haustür ist wichtig. Wenn schönes Wetter ist, dann macht man sie auf, lässt sie mal auf, damit mal so richtig die schöne Sonne reinkommt und die warme Luft sich im Haus breit macht. Aber wenn es kalt ist und so draußen nass und schmuddelig, dann heißt es immer die Tür zu und drinnen bleiben, in der kuscheligen, gemütlichen, geborgenen Atmosphäre unserer schönen Wohnung. Drinnen, da ist es gemütlich. Drinnen, da ist es sauber. Dafür sorgen ja schon die Deutschen mit ihrer Reinlichkeit, dass es in den Häusern und Wohnungen sauber und geordnet zugeht. Und ich habe auch noch niemand gefunden, bei dem die Mülltonne oder der Müllcontainer im Wohnzimmer steht, etwa neben dem Esstisch oder neben dem Fernseher. Nein, geordnete Haushalte haben das draußen vor der Tür. Und nun werden wir hier mit unserem Text auch in so eine Situation hineingebracht, mit drinnen und draußen. Nur ist jetzt nicht unser Wohnzimmer gemeint, sondern hier ist gemeint die Stadt Jerusalem. Die Stadt, die für die Juden ganz besonders heilig war. Und wir wissen ja auch, wie heute auch nicht zuletzt aus religiösen Gründen Jerusalem umkämpft ist und da auch sich immer wieder schreckliche Dinge abspielen. Jerusalem also eine von Menschen proklamierte heilige Stadt, in der es rein zuzugehen hat und aus der alles zu verschwinden hat, was eben nicht da reinpasst. Dazu gehörte vor allem der Abfall. Der Abfall, der auch bei dem Opferdienst entstand. Wenn Opfertiere geschlachtet wurden, dann wurden die Knochenreste draußen vor dem Tor auf der Müllhalde verbrannt. Wir kennen das ja auch. Manchmal sieht man ja auch von Müllhalden, dass da so Rauchwolken aufsteigen. Da wird dann auch irgendwas auf diese Weise entsorgt. Und so entsorgte man auf der Mülldeponie Jerusalems draußen vor dem Tor die Reste der Opfertiere, das, was nicht heilig war, das, was nicht rein war, das, was man nicht gebrauchen konnte für den Gottesdienst oder auch nicht für den privaten Gebrauch, raus aus der Stadt. Die Stadt soll kein Unrat haben, draußen vor dem Tor ist Platz. Und da draußen vor dem Tor, da war noch mehr Platz. Da, wo es unrein und unheilig war und schmuddelig und unangenehm und ungeborgen, wo die raue, harte Welt einem so richtig zu packen kriegte. Draußen vor dem Tor, da wurden auch die hingerichtet, die als Verbrecher verurteilt waren. Und so kam nun auch Jesus Christus, unser Herr und Heiland, dorthin draußen vor das Tor, auf die Müllhalde, auf die Mülldeponie Jerusalems. Dort war er plötzlich gelandet. Nein, eigentlich war er nicht dort gelandet. Eigentlich war ja sein Weg dorthin genau vorgezeichnet. Und das ist das Seltsame, wenn man die ganze Leidensgeschichte verfolgt. Da sind die Leute am Toben und am Tun, der Kaiphas und der Pilatus und wie sie alle hießen, auch die nicht genannten. Und die waren so richtig in Action und sagten, also diesen Jesus von Nazareth, der muss weg. Der stört unseren heiligen Betrieb, der bringt hier alles durcheinander, der nimmt die Sünder an, der macht sich mit Leuten gemein, von denen man kein Stück Brot nimmt. Das kann's ja nicht sein, der muss weg. Und als sie ihn da draußen auf der Müllkippe hatten, da Golgatha, Schädelstätte genannt, da haben sich die Hände gerieben wahrscheinlich, so ähnlich wie der Pilatus, und gesagt, na, das Thema sind wir jetzt los. Den Jesus, das Thema haben wir abgehakt. Die Sache ist beendet. Die Sache ist beendet. Und dann dachten sie, sie hätten ein tolles Werk vollbracht. Sie dachten sogar, sie hätten im Sinne der Reinheit und Heiligkeit gehandelt. Sie hätten sogar einen Gottesdienst getan, indem sie ihn, von dem sie sagten, er sei ein Gotteslästerer, beseitigten. Und nun das Seltsame, ihr Lieben, und da lernen wir den ganzen Tiefgang auch der Bibel und dieses, wie Gott uns da in Dimensionen reinführt, von denen wir uns so in unserem landläufigen Denken und Leben gar nichts träumen lassen. Da hat Gott tatsächlich durch diese Leute gehandelt. Die haben zwar was anderes sich dabei gedacht und wollten auch was anderes, aber sie mussten Gottes Willen tun, denn Jesus Christus musste dorthin auf die Mülldeponie. Er musste dorthin draußen vor das Tor in den Bereich der Unheiligkeit und der Unreinheit, in den Bereich, wo es nur Abfall gab. Dann werden wir ja entsetzt innehalten und sagen, aber wieso? Er war doch der Gottessohn, er war doch einer, der Gottes Willen tat. Wir wissen das doch. Er hat doch alles gemacht, auch wenn es noch so schwer fiel, wir denken an den Garten Gethsemane, wir denken an das Wort am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir denken daran. Wieso? Er, der das alles getan hat, anders als wir, der nicht aufgemotzt hat und nicht gesagt hat, aber ich will das, was ich will. Nein, der Wille des Vaters geschehe. Und nun er da draußen, da gehört er doch nicht hin, schreien wir vielleicht entsetzt auf. Und unser ganzes Mitgefühl ist bei ihm, der da unschuldig dorthin gerät, wo man absolut sich nicht wiederfinden möchte. Ja, warum ist er dort? Liebe Schwester, lieber Bruder, ist dort, weil du und ich dorthin gehört hätten. Da wird man vielleicht fragen, wieso? Ich bin doch kein Verbrecher. Und außerdem, in Deutschland gibt es gar keine Todesstrafe. Wieso soll ich dahin, wo Verbrecher umgebracht werden? Wieso soll ich auf eine Mülldeponie als Abfall abgehakt werden? Liebe Gemeinde, auch das gehört zum Christsein dazu, dass wir gerade vom Alten Testament her erkennen, dass mit Gott nicht zu spaßen ist. Der große Gott ist auch der Gott, der sein Wort einklagt, der seinen Willen eben auch will, dass ihm dieser Wille gelassen wird und dass man seinem Willen gehorcht. Und im Alten Testament finden wir die Aussagen, etwa im 5. Buch Mose, wer den Willen Gottes nicht tut, der ist des Todes schuldig. Und das dürfen wir nicht verschweigen. Denn das Kreuz Jesu Christi, das Sterben Jesu Christi, wird nur deutlich und leuchtet groß auf, wenn man zuvor sieht, wie verloren man ist, wie am Ende man ist, ohne Gott und gegen Gott. All die Menschen, die meinen, sie könnten auf Gott verzichten, sie wären ja selbst so tolle Typen, die alles auf die Reihe kriegen, klar doch, selbst ist der Mann und heutzutage muss man es natürlich ergänzen, um keinen Ärger zu kriegen, selbst ist die Frau, also es ist doch alles kein Thema, wir bringen das doch auf die Reihe, wer doch gelacht, so sagen die Leute. Und machen dabei die Rechnung ohne den Wirt. Wenn sie dann einmal essen gehen und hier gibt's ja auch eine Menge Lokale und dann sagen, wenn sie gegessen haben, so jetzt mache ich die Rechnung und dem Wirt sagen, hier meine Rechnung. Nicht wahr? Was ich bereit bin zu bezahlen, dann sagt der Wirt aber Entschuldigung. Also die Preise hier, die bestimme noch ich und die können Sie nicht bestimmen. Sehen Sie? Und so sagt auch Gott, die Preise bestimme ich und nicht du. Das, was gilt, das bestimme ich. Und das bestimmt nicht ihr. Und das ist das, was man sehen muss, wenn man die Passionszeit, den Karfreitag, richtig verstehen will. Und nun das große Wunder, dass Gott es dabei nicht sein lässt, sondern dass nun Gott in seinem Sohn in diese Welt kommt, um den ganzen Müll und Schutt wegzuräumen, den die Menschheit hier aufräumt. Nun wirst du vielleicht sagen, aber entschuldige mal, lieber Prediger, ich bin doch ein anständiger Bürger. Ich bin doch nicht so einer wie die da, die Gewalttäter sind, die andere zusammenschlagen, die einbrechen. Ja, sicher. Ich habe auch nicht die Ehe gebrochen, ich habe meine Ehe treu gehalten, wirst du sagen. Richtig. Wir Christen unterscheiden uns mit Sicherheit auch in vielen Fragen von dem, was die Welt tut draußen. Richtig. Aber Hand aufs Herz. Sind wir wirklich ohne Schuld? Wie ist das mit unseren Gedanken? Hast du nicht auch schon mal erlebt, dass wenn du Streit hattest mit jemand, dir plötzlich so ein ganz böser Gedanke durch den Kopf gezuckt ist? Hast du nicht auch schon mal Sehnsüchte verspürt, wo du erschrocken bist über dich? Und haben wir nicht auch manche Taten, wo wir zwar keinen umbringen, aber Hand aufs Herz, du lieber Autofahrer und du Autofahrerin, bist du nicht auch schon mal Auto gefahren, wie einer, der sich gerade anschickt, eine Menge anderer Leute umzubringen? Und dann mit dem Einbruch, bist du nicht auch manchmal schon einer, der sich gerade anschickt, ins Finanzamt einzubrechen? Sprich, die Steuererklärung, naja, so ein bisschen komm sie, komm sa, gerade so zu machen, dass man so angenehm irgendwo durchkommt, aber man muss ja nicht alles angeben. Da fangen die Kleinigkeiten an. Und da können wir nicht sagen, ah ja, das ist ja nur ein Verkehrsdelikt, ich bin ja nur ein Verkehrssünder, der Ton liegt auf Sünder. Und ich kann nicht sagen, ach, das ist ja nur eine kleine Korrektur, die ich dem Finanzamt gebe. Nein, mit Gott kann ich nicht so rechnen, dass ich anfange zu sagen, die Sünde fängt erst an bei einer bestimmten Menge. Nein, die Sünde fängt an bei der Gesinnung, die dahinter steckt. Und bei dem, dass ich, wenn ich so Auto fahre und so einen Geschwindigkeitsrausch habe, dann will ich zeigen, dass ich der Beste oder der Größte bin. Dann will ich die Spielregeln machen. Und wenn ich sage, ich bezahle Steuern so viel, wie ich will, dann will ich die Spielregeln aufstellen. Und irgendwie klappt das nicht. Irgendwie haut das nicht hin. Also, auch in unserem Leben gibt's genug an Müll. Und wenn du so an das tägliche Leben denkst, an so manchen Ärger in der Familie, an so manchen Streit mit den Nachbarn oder was auch immer ist, an so manches böse Wort, da wird man plötzlich doch auch einfach dabei erwischt, dass man sagen muss, ja, es gibt auch in meinem frommen Leben immer wieder Müll. Nicht nur der Müll von den Brötchen, von denen vorhin die Rede war, von den richtigen Brötchen, sondern auch der andere Müll, der so vielleicht gar nicht im Moment sichtbar ist, der aber manchmal mehr Gewicht hat als der Müll, den man in die Mülltonne packt. Und der muss weg. Denn wir wissen, vielleicht haben Sie noch Bilder vor Augen, wie in Paris ein Müllstreik war und wie sich in den Straßen von Paris dann die Müllberge da aufbäumten und aufbauten. Wenn uns ein Jahr lang der Müll nicht weggeräumt würde, dann kämen wir wahrscheinlich nicht mehr aus unserer Haustür raus. Also wenn unser Müll nicht weggeräumt wird zwischen Gott und uns, dann kommen wir aus unserer verlorenen Welt, aus unserer Enge, aus unserer Trostlosigkeit nicht raus. Der muss weg, der Müll, damit der Weg frei wird, damit es nicht mehr stinkt, damit es nicht mehr gen Himmel stinkt, wie wir so gewesen sind. Und das macht Jesus. Und deshalb ist er draußen vor dem Tor, da, wo du und ich eigentlich hingehört hätten. Und weil er dort war und für uns das auf sich genommen hat, deshalb können wir mit gutem Gewissen weitergehen in unserem Leben als geliebte Kinder Gottes, denen vergeben wird. Und der zweite Gedanke. Aber warum müssen wir denn da draußen nun doch hin, wie es hier in dem zweiten Gedanken heißt, dass es heißt, also, sogar mit also wird das verbunden. Wo liegt denn hier also? Heißt ja immer, da wird eine Konsequenz gezogen aus dem, was vorher gesagt war. Wieso also? Wieso müssen wir nun auch uns auf den Weg machen? Es ist doch so gemütlich bei uns. Der liebe Bruder, der die Liturgie leitet, hat vorhin so schön gesagt, ja, man denkt so Obersthausen, nicht? Und hier ist das alles und draußen, da ist gar nichts mehr. Ist ja auch kuschelig hier. Schöne Gemeinde, voller Gottesdienst, ordentlich was los in der Gemeinde, Aktivitäten, Christen, die das ernst nehmen, ist doch eigentlich toll. Warum sollen wir uns denn aufmachen? Ist doch alles so schön. Liebe Gemeinde, Christus spricht von der Nachfolge. Die Nachfolge ist ein ganz wichtiges Thema im Neuen Testament. Und nachfolgen heißt ja, das ist ja in der Sprache drin. Nachfolgen kann man nicht, wenn man sitzen bleibt. Nicht wahr? Wenn Sie mit dem Flugzeug irgendwo ankommen, dann sieht man diese kleinen, nicht die kleinen Männchen, sondern die kleinen gelben Autochen mit dem Follow me, auf Neuhochdeutsch, folge mir, die vorausfahren, damit das Flugzeug da kommt, wo die Leute aussteigen können. Da würde ja keinem Piloten einfallen zu sagen, nö, der kann doch von mir vorwegfahren, solange der will. Ich bleibe hier irgendwo auf der Start- oder Landeplan stehen, wo es mir gefällt. Natürlich macht er das nicht. Sondern er fährt dem nach, bis dahin, wo dann die Endstation ist. Und so geht's auch uns. Wir sollen nicht da sitzen bleiben, wo wir jetzt gerade sitzen, sondern wir sollen uns bewegen, dorthin, wo der Herr uns haben will. Und wo will er uns hinhaben? Als die Seinen, die seinen Namen tragen, die auf ihn getauft sind, er will uns dorthin haben, wo er ist. Und er ist da immer, wo das Kreuz ist. Das Kreuz, das Wahrzeichen des christlichen Glaubens. Deshalb auf den Kirchtürmen, deshalb auf christlichen Gräbern, das Kreuz als Zeichen, ja wofür eigentlich? Eigentlich als Zeichen der Niederlage. Aber nein, nicht als Zeichen der Niederlage, sondern als Zeichen des Sieges. Deshalb stellt man es auf Gräber, weil das Kreuz dafür steht, dass durch das Kreuz Leben möglich ist, dass der Tod nicht mehr zerfressen kann. Und deshalb steht man es auf Kirchtürme, weil es ein Zeichen ist, in diesem Zeichen siegen wir über Sünde, Tod und Teufel. Und dann kann die Welt uns nichts mehr anhaben. Aber freilich, die Welt wundert sich darüber und sagt, das kann's doch wohl nicht sein. Kreuz, ja vielleicht als schönes Schmuckstück, okay, aber Kreuz, das ist nicht das, was wir wollen. Und so ist es immer wieder zu beobachten, liebe Gemeinde, dass das Kreuz des Christus der Welt ein Ärgernis ist. Wir haben uns in den letzten Tagen auch darüber Gedanken gemacht, in den Seminaren, und haben dabei eben festgestellt, warum das so ist. Das Kreuz, das stört. Denn man stellt sich Gott anders vor. Wenn denn Gott in die Welt kommt, dann muss da gewaltig was los sein. Da muss das ein Big Event sein. Da muss die Post abgehen, da muss Action sein, nicht wahr? Da muss ein Massenauftrieb sein, dass die ganze Welt zusammenläuft. Aber Stall von Bethlehem, Kreuz von Golgatha, diese Armseligkeit und Verlorenheit, so kann doch Gott nicht aussehen und so kann er doch nicht handeln, sagt die Welt, sagen die Leute. Und noch etwas anderes. Wenn denn gesagt wird, draußen auf der Mülldeponie vor Jerusalem, da ist an diesem Kreuz das Heil der Welt. Wenn das gesagt wird, dann heißt das, dass sonst ohne dieses Kreuz Unheil ist. Und das will die Welt nicht hören. Denn die Welt findet sich ja so toll. Die Menschen denken ja, wir sind ja doch die Allerbesten und wir machen das alles wunderbar. Deshalb stört das Kreuz. Und deshalb wurde von Anfang an das Kreuz verfolgt von der Welt. Und deshalb wurden auch die verfolgt, die das Zeichen des Kreuzes trugen. Die, wie es hier in unserem Text so schön heißt, lasst uns hinausgehen nach draußen vor das Lager und seine Schmach tragen. Und hier steht im Griechischen das Mittelwort der Gegenwart, Partizip Präsens. Das kann man nicht so gut übersetzen. Eigentlich müsste man setzen, lasst uns das Kreuz tragen, dass wir schon am Tragen sind. Denn das Mittelwort der Gegenwart drückt ja immer so eine Verlaufsform an. Da passiert ja was, da läuft ja schon was. Wir sind schon solche, die das Kreuz tragen, weil wir ja schon zu Jesus Christus gehören. Und weil du ja vielleicht auch schon erlebt hast, dass dich mal jemand schief angeguckt hat, wenn man gemerkt hat, du bist ein Christ und gesagt hat, was soll das denn, warum machst du das denn, warum rennst du denn sonntags in die Kirche und so weiter. Und da ist die Müdigkeit da. Und der Hebräerbrief, liebe Gemeinde, der wendet sich in der zweiten Generation etwa an matt werdende Gemeinden. Und da ist er genau bei uns, sind wir die richtigen Adressaten. Werden wir nicht auch manchmal matt? Da ist so scheußliches Wetter oder da dieser komische Kram da mit diesem Schumacher, der fängt da an, im Fernsehen rumzutoben. Und das muss man sehen. Naja, man kann es ja vielleicht auch auf Video aufnehmen und später angucken. Aber es gibt so viele Gründe, warum man nicht sonntags etwa in den Gottesdienst kommt. Warum denn nicht brandschmarren, wie das wieder Neuhochdeutsch heißt, anstatt in die Kirche zu gehen. So was man Handfestes, was man sieht, das ist verlockender als das, was man vielleicht nicht so sieht. Stimmt das? Und da sind wir nämlich genau da. Das, was nach was aussieht, das, was toll klingt, das hält die Welt für die Realität. Und das, was nach nichts aussieht, was schmachvoll ist, das sagt die Leute, weg auf die Mülldeponie. Und genau das ist der Fehler der Welt. Und das ist der Fehler der Gesellschaft heute, dass wir eben Dingen glauben und Dingen nachlaufen, die keine endgültige Realität haben. Das Kreuz hat die Realität. Und da gehören wir Christen hin. Und dort sollen wir sein, wo er ist. Und wenn die Welt ihn verfolgt und ausgrenzt, dann wird sie auch uns verfolgen und ausgrenzen. Liebe Gemeinde, Christsein heißt auch, das auf sich nehmen. Und wir werden auch in Deutschland das zunehmend erleben, dass der Wind uns Christen ins Gesicht bläst. Und dann wird es manchmal eben bequemer sein, eben nicht sich so zu outen als Christ. Und umgekehrt, liebe Gemeinde, wenn so viele Autos hier sonntags vorfahren und so viele Leute hier in Gottesdienst gehen, wisst ihr, was das ist? Das ist jeden Sonntag eine Volksabstimmung. Im Bundestag gibt es sowas, manchmal gemacht, genannt der Hammelsprung. Da wird auch mal mit Raus- und Reingehen abgestimmt, namentlich. Genau das passiert hier. Mit Füßen, mit Autoreifen und mit Fahrradreifen wird abgestimmt. Nämlich für die Sache Jesu. Und die Leute, die da drumherum wohnen oder da vorbeifahren, die sehen, sagen, was ist denn da los? Da stehen ja so viele Autos, da kriegst du ja keinen Parkplatz mehr. Was ist denn da los? Und da wird die Welt aufmerksam. Und da hält sie uns aber auch, wenn sie dann weiß, was da los ist, vielleicht für verrückt. Und sagt, wie könnt ihr nur da hingehen? Was habt ihr denn davon? Das sind dann auch die Fragen der Welt. Jedenfalls wie auch immer, da wo er ist, auch wenn es mal hart geht, auch wenn es mal schmachvoll ist, auch wenn es mal Verfolgung bedeutet, da gehören wir hin. Oder wie das mal der Pfarrer Affeld von Osnabrück, der in den Bekenntnisbewegungen aktiv ist, wie der mal gesagt hat in einem Vortrag, wir müssen die Gemeinden endzeitfest machen. Und das gehört dazu, dass die Gemeinde weiß, es kann jeden Tag härter werden. Und so manche Anzeichen sind da in unserer Umwelt, dass es härter wird. Dann nicht matt werden, nicht müde, nicht abhauen, nicht feige werden, sondern auf dem Weg bleiben, ihm nachfolgen. Und dann das dritte und letzte. Warum eigentlich? Ja, wir haben hier keine bleibende Stadt. Liebe Schwester, lieber Bruder, das geht hart runter. Die Alten früher, ich bin Dorfpastor gewesen, habe da noch so niedersächsische Landgegend erlebt, wo noch die Alten immer erzählten, wie armselig das früher mal gewesen ist in ihrer Jugend, in ihren kleinen Bauerstellen und so weiter, wie man sich da abmurksen wollte. Und wenn ich so alte, dann ein bisschen aufgemotzte Bauernhäuser da gesehen habe, wo Gemeindeglieder wohnten und dann gemerkt, konnte mir so vorstellen, wie das war, mal ohne Zentralheizung, nicht, und nur ein geheizter Raum und was da so alles war und Toilette draußen vor dem Tor, nein, aber draußen über dem Hof. Einige von Ihnen haben das vielleicht auch in ihrer Kindheit noch erlebt. Da hatte man mehr das Bewusstsein dafür, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Und denken Sie an das alte Kirchenlied, ich bin ein Gast auf Erden. Oder auch, dass vom Jammertal der Erde die Rede ist. Oder auch, dass man oft die Christenheit eine Pilgerschaft nannte, die unterwegs ist auf das ewige Ziel hin. Wir tun so, die Welt tut so und Hand aufs Herz. Tust du nicht auch so, tue ich nicht auch so, wie wenn es immer hier so weitergehen müsste. Klammern wir uns nicht immer wieder fest an dem, was wir haben, was wir erreicht haben und denken, es muss immer so weitergehen. Dazu habe ich mal eine interessante Episode erlebt. Ich bete gerne das allgemeine Kirchengebet frei, so wie es hier auch gemacht wird. Nicht aus der Agenda ablesen, sondern frei. Und in der Zeit, wo da so dran ist, November und Adventszeit, da geht ja der Gedanke sehr stark auf die Wiederkunft unseres Herrn. Und da bete ich dann auch mal im Gottesdienst, dass der Herr kommen möge. Und dann hat mich in meiner letzten Gemeinde dann mal ein Gottesdienstbesucher, ein treuer Mann, der immer eigentlich kam, am Ende gefragt, beim Verabschieden draußen, Herr Pastor, muss das sein, dass Sie um die Wiederkunft beten? Das Erste war, dass ich mich bedankt habe. Ich habe gesagt, ich finde das toll, dass Sie das sagen. Das haben bestimmt andere auch gedacht, die waren das nur nicht zu sagen. Und er hat gefragt, Herr Pastor, glauben Sie denn wirklich daran? Und wollen Sie das? Dass er kommt, doch, gucken Sie mal, ist doch alles so toll. Aber wir haben auch eine schöne Gemeinde gehabt, immer sonntags vollen Gottesdienst, Posaunen und Musik und alles Mögliche. Dass der Laden lief. Ja, muss da Jesus kommen? Und jetzt die Frage an jeden von euch, bist du bereit? Ist das für dich etwas, was ganz wichtig ist in deinem Leben, dass er kommt? Für die Alten, na, da kann man vielleicht sagen, wir haben nicht mehr so viele Lebensjahre vor uns. Aber auch für die Jungen. Und auch wenn er jetzt nicht gerade schon kommt, wir wissen nicht, vielleicht kommt er heute schon. Es kann in den nächsten 5 Minuten sein. Und es kann noch 1000 Jahre dauern. Aber eines, auch wenn er uns ruft, ehe er wiederkommt, dann ist das, wie er uns vorfindet, wenn er uns ruft, das, was dann Sache ist und was in der Situation, in der wir dann sind, wenn er wiederkommt. Ob wir im Glauben an ihn gestorben sind, in Treue zu ihm, oder ob wir ihn so unter ferner Liefen behandelt haben und eben die Sache mit ihm nicht ernst genommen haben oder gar vom Glauben weggegangen sind. Das ist wichtig. Ist wichtig dabei zu erkennen, wir dürfen alles genießen, was er uns gibt. Das heißt nicht, dass wir nur noch in Asche und Sack gehen müssen und dass wir nur noch zu Fuß und keine Autos mehr und alles das. Nein. Aber haben, als hätten wir nicht, so wie der Apostel Paulus das 1. Korinther 7 gesagt hat, haben, als hätten wir nicht. Und wissen, da wo Gottesdienst ist, wo sein Wort proklamiert wird, wo alles geschieht im Namen des dreieinigen Gottes, da ist eigentlich unsere Heimat. Wenn du in Gottesdienst gehst, dann gewöhn dir doch mal an zu sagen, ich gehe jetzt heim. Denn Christen haben, und auch das ist ein Gedanke im Hebräerbrief, damit ermutigt der Schreiber die angefochtene, matt werdende Gemeinde, schaut doch nach oben, da ist unser Herr als ein hoher Priester. Da draußen vor dem Tor hat er die Voraussetzung geschafft, dass er jetzt für dich eben dort beim Vater dich vertritt. Da haben wir unseren ersten Wohnsitz, unsere eigentliche Heimat. Da ist das Ziel, da werden wir vollendet. Da geht's hin. Und dass wir auf diesem Wege sind, lasst uns das nicht vergessen. Nachfolge im Leben zum Leben. Darum geht's. Und dass der Herr uns allen das schenken möge, das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn, bis er kommt. Amen.